Wir haben hier heute Abend Special Guest Professor Dr. Max Otte zu Gast im Aktie mit Kopf, ja, fast schon Podcast, müsste ich sagen. Aber es gibt heute hier von der Autobahn direkt etwas Wichtiges zu berichten, Leute. Und ihr wisst ja, ich bin einer der größten Verfechter hier auf YouTube vom Thema Bargeld. Doch Bargeld wird immer weiter und weiter zurückgedrängt mit allen möglichen schlimmen Folgen. Und deswegen habe ich heute mal Herr Otte eingeladen. Hallo erstmal.
Ja, lieber Backhahn, freut mich sehr. Es ist eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Schön, dass wir uns hier wieder treffen, wenn auch jetzt von unterwegs.
Genau, neulich haben wir uns in Frankfurt ja leider verpasst. Aber da bin ich schon beim wichtigen Stichwort, nämlich Frankfurt. Dort von der EZB geht ja eigentlich die gesamte monetäre Macht mittlerweile aus, könnte man sagen, oder?
Ja, ich habe in meinem Buch Weltsystemkirsch habe ich ein Bild der EZB, des EZB-Gebäudes, und habe gesagt, das ist Saurons Turm. Also der Turm des Bösen. Man sieht es auch, Das sieht wirklich bedrohlich aus. Die Zentralnotenbanken haben natürlich eine immense Macht, und es ist immer die Frage, wie diese Macht eingesetzt wird. Jetzt könnten wir in die Geldtheorie gehen. Also es gibt auch, die Bundesbank hat diese Macht verantwortungsvoll eingesetzt, aber die EZB drückt damit ja die grüne Agenda durch, finanziert die Schulden der Staaten, greift in das Wirtschaftsgeschehen ein. Das ist ja alles in den letzten Jahren explodiert. Es geht ja alles in Richtung Zentralsteuerung. Und jetzt habe ich eben meine damalige kleine Streitschrift "So rettet das Bargeld". Die war ein Spiegel-Bestseller 2016. Die habe ich komplett überarbeitet. Sie ist dreimal so lang geworden. Ich habe das Thema digitaler Euro drin. Ich habe das Thema E-Pay drin. Ich habe das Thema Überschuldung drin. So dass es jetzt eigentlich ein komplett neues Buch geworden ist. Und ja, habe natürlich auch ein Kapitel über die Notenbanken drin.
Genau, ja. Und deswegen auch heute dieses kleine Video-Interview als Ankündigung, nämlich, dass am 27. Mai das neue Buch von Herrn Otte erscheint. Und zwar zum Thema "Rettet das Bargeld". Es gibt ja in der EU immer mehr Einschränkungen, was die Bargeldnutzung angeht. Und zwar meistens mit der Begründung, dass das dem Kampf der Geldwäsche dient und anderen kriminellen Machenschaften, die man unterbinden will. Ist diese Begründung stichhaltig?
Überhaupt nicht. Und das ist ja genau diese Angstpropaganda. Das ging 2014 los in Europa mit einem Vortrag des ehemaligen IWF-Chefökonomen Ken Rogoff beim IFO-Institut. Und er hat Bilder gezeigt mit Bargeldbündeln, Kokainpäckchen, Maschinenpistolen und so weiter. Suggestion, Bargeld ist für Kriminalität, für Terrorismus. Natürlich passiert das auch mal, weil wenn wir Terrorismus haben, wenn wir Kriminalität haben, dann ist es oft gedeckt durch staatliche Stellen, durch Geheimdienste oder durch sonstige staatliche Stellen, sodass also tatsächlich die Staaten selber dort involviert sind. Denken wir an Syrien, denken wir an andere Bereiche. Terrorismusfinanzierung lässt sich genauso gut machen mit Kryptos. Also das ist nicht der Grund. Es gibt eigentlich vier Gründe oder vier Interessengruppen, warum das Bargeld weggehen soll. Das eine sind die Staaten, die sind pleite. Wenn wir nur noch unbar überweisen können, lässt sich das Pleiteproblem relativ schnell lösen. Man kann also auch dann zur Not abbuchen, man kann Zwangsabgaben erheben. Alle Politiker sind dafür, die Staaten sind dafür. Das zweite ist natürlich, dass E-Pay-Anbieter das gerne haben. Das ist ja im Prinzip eine Steuer. Wenn ich also E-Pay habe und einen Prozentsatz auf eine Transaktion habe, ich finde das unverschämt, weil so eine Transaktion ja Fixkosten verursacht und keine mit der Summe variablen Kosten. Da würde ich also eine Gesetzgebung einführen. Ich bin oder eben Bargeld oder Geld. Wenn Sie eine Geldüberweisung früher hatten, dann haben Sie 50 Cent pro Überweisung bezahlt oder 50 Pfennige. Bei Bargeld zahlen Sie gar nichts. Und wenn Sie elektronisch zahlen, zahlen Sie eben einen Prozentsatz der Kaufsumme. Und das ist eine Besteuerung. Also ePay hat Interesse dran, E-Commerce hat Interesse dran. Je mehr wir im Internet machen, desto besser. Und auch da ist Bargeld natürlich dann ein Dorn im Auge. Und schließlich haben natürlich auch die Notenbanken und die Banken ein Interesse dran, dass man nur zwischen, also es sind ganz, ganz starke Interessengruppen, die 2014 diesen Krieg gegen das Bargeld initiiert haben. Und damals habe ich dann anderthalb Jahre später diese kleine Streitschrift gemacht. Mittlerweile hat sich so viel weiterentwickelt und getan, dass es wirklich Zeit ist, das Thema neu anzufassen.
Ja, es gibt ja auch da in diesem E-Payment-Bereich dieses neue Wero heißt es, glaube ich. Das klingt schon so ein bisschen wie Wii und Euro. Und das ist ja dann der Anbieter oder die gesamte Plattform, über das alles irgendwie abgewickelt werden soll. Und wenn man dann parallel eigentlich so den Aufbau auf der einen Seite des digitalen Euro sieht und auf der anderen Seite immer so diese stückweite und stufenweise ja, Einschränkung des Bargelds, dann kommt man irgendwie von selbst drauf, oder?
Mhm, absolut. Ich meine, Geld hat nach der klassischen Volkswirtschaftslehre, ich mache das nur kurz, drei Funktionen. Es ist Tauschmittel, also Sie können dann ein einheitliches Tauschmittel machen, Sie müssen nicht Ihre Schulstunden gegen einen Anzug tauschen oder gegen ein halbes Schwein, und da muss man ja, das wird ja sehr kompliziert. Also habe ich ein Tauschmittel, ich habe einen Rechenmaßstab und ich habe ein Wertaufbewahrungsmittel. Das, so wird Geld definiert. Für mich kommt aber noch was Viertes dazu. Sie und ich dürfen ein Geschäft machen, ohne dass ein Dritter drauf schaut. Es ist also Freiheit, es ist mein Eigentum. Es ist ja, schon seit langem so, dass ich oder dass man bei vielen Banken mal angeben muss, wenn man Geld abhebt sogar, wofür man das Geld braucht. Das ist unverschämt, das ist mein Geld. In einem Rechtsstaat geht das nicht. Der Rechtsstaat hat natürlich Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, aber zunächst einmal muss ich doch frei und ohne irgendwelche Rechtfertigung über mein Eigentum verfügen können. Also das ist schon lange eine Tendenz. Dann, wie Sie sagen, das Einschränken, zum Beispiel die Bargeldobergrenze in der EU einheitlich bei 10.000. Die Länder können geringere Grenzen festlegen oder auch in der Krise der südeuropäischen Länder, der Schuldenkrise ab 2010, 2011. Griechenland hatte dann zum Teil Abhebelimits von 60 Euro pro Tag. Das ist eben in 10 Tagen bei 600, in 100 Tagen bei 6.000. Also in einem Dritteljahr kannst du mal gerade 6.000 abheben und in einem Jahr 18.000. Das ist nicht viel. Und so wird das Geld, unser Eigentum, unsere freie Verfügbarkeit über unser eigenes Eigentum mehr und mehr eingeschränkt, eingezwängt, und wir werden immer mehr in die digitale Totalüberwachung und dann auch Sanktionierbarkeit und Manipulierbarkeit hineingetrieben. Also der Gesetzesentwurf zum digitalen Euro sieht zum Beispiel vor, wir haben übrigens nicht das eine Konto bei der EZB, sondern das macht das Bankensystem für die EZB, wie auch jetzt mit dem normalen Euro. Aber die Banken sind verpflichtet, alles lückenlos zu überwachen, Sanktionen umzusetzen. Der Gesetzentwurf sagt auch, der digitale Euro wird kein Wertaufbewahrungsmittel sein. All das ist schon vorbereitet.
Heißt das, dass es dann irgendwie immer so eine Art Halbwertszeit gibt von Euro-Version oder digitalen Euro-Version XY und ab einem gewissen Punkt muss das irgendwie umgetauscht werden? Oder warum ist das kein Wertaufbewahrungsmittel?
Also erstmal ist er laut Artikel 16 unverzinst, und wenn wir Inflation haben, dann schrumpft der Wert schon mal. Das ist aber bei Bargeld ähnlich. Okay.
Ja.
Aber der Gesetzesentwurf lässt es zumindest zu, dass wir genau sowas haben. Eine Art Schrumpfgeld, wie es Silvio Gesell wollte. Problem ist, die ganzen Schrumpfgeldbefürworter und die Gesell-Jünger, die sehen nicht die Wirklichkeit, wie sie jetzt ist. Denn Schrumpfgeld schadet der Mittelschicht. Die Mittelschicht hat die Sparguthaben, die Reichen haben Schulden, sie haben Real Assets, also Aktien, Immobilien, Private Equity, was auch immer. Also wenn ich jetzt tatsächlich Schrumpfgeld hätte, würde das vor allem die Mittelschicht treffen und nicht die großen Vermögen.
Ja, aber dieser Freiheitsaspekt ist ja eigentlich noch gravierender, weil, wie Sie es eigentlich gerade angesprochen haben, ja, diese Möglichkeit untereinander in den Austausch zu gehen, ohne jetzt irgendwie Mittelsmann, ohne große Visa- oder Mastercard-Unternehmen, die da irgendwie zwischengeschaltet sind. Und diese Freiheit, das ist ja ironischerweise die Art und Weise, wie das begründet wird, zum Beispiel, dass in Deutschland Geschäfte, auch in der Gastronomie, aber auch sonst jetzt die Pflicht haben, auch unbare Zahlungsmechanismen anzubieten. Und hier wäre ja so auf dem freien Markt eigentlich überhaupt gar kein Problem gegeben, weil wenn jetzt zum Beispiel irgendein Friseurladen oder ein Gastronomiebetrieb kein Kartenzahlung anbietet, aber alle Bürger das wollen, dann würde der ja von sich aus den Anreiz irgendwann haben, das mit anzubieten. Das heißt, es ist eigentlich ein Problem gelöst, was für den Markt gar nicht existiert. Und auf der anderen Seite wird aber jetzt dieser Gastronom gezwungen, von entweder irgendwie von Block, von Mastercard oder von jemand anderem eine Dienstleistung anzunehmen, die er eigentlich gar nicht will. Ne? Also seine Freiheit wird dadurch nicht erhöht, oder?
Absolut. Es ist eine Fördermaßnahme für die Konzerne. Und Bargeld ist Freiheit. Und am Grad des Bargeldumlaufs lässt sich sehr gut die Qualität der Rechtsordnung und auch das Ausmaß der Freiheit einer Gesellschaft ablesen. Und das ist bei uns schon sehr, sehr stark eingeschränkt. Und da haben Sie, aus meiner Sicht, gehe ich da völlig überein mit Ihnen. Also da wird etwas reingedrückt durch Lobbys, durch Wirtschaftsinteressen, was die Freiheit einschränkt und uns Bürgern auch nicht nützt.
Ja, was haben Sie denn in dem Buch, gibt es dort irgendwelche Ideen oder Konzepte, wie man da als Bürger allgemein drauf reagiert oder was man da tut? Ich meine, wir können ja nicht die Notenbankpolitik oder auch die allgemeine Machenschaften der EU großartig beeinflussen, außer alle 4 Jahre wählen zu gehen. Aber was können wir als private Konsumenten, als Investoren, als freie Bürger eben machen?
Ja, die engagieren sich ja, was das Wählen angeht, glaube ich, sehr im Moment. Finde ich sehr gut. Das machen wir als Bürger auch. Aber was können wir tun? Also erstmal müssen wir schauen, jeder muss für sich schauen, was ist für mich realistisch. Es bringt ja nichts, wenn ich mich verausgabe und dann geht es nicht weiter. Also ich muss schauen, mir gucken, wo stehe ich. Was ich mache, ist natürlich, ich hebe alle 2, 3, 4 Wochen eine größere Summe ab und damit tätige ich dann Einkäufe. Aber nicht ausschließlich. Natürlich komme ich auch nicht um Karten komplett herum. Ich bin kein Purist. Das geht in dieser Situation nicht. Ich spreche in dem Buch über finanzielle Resilienz. Das ist eben dann, wenn wir digitalen Euro haben, nicht alles bei der Bank, nicht alles bei einer Bank, nicht alles bei der Bank in Deutschland. Also gerne auch was im Ausland. Gerne auch was in Edelmetallen. Das sind alles so Schritte. Also es ist ein Mosaik und jeder muss für sich überlegen, wie er mit diesem Mosaik umgeht. Ich spreche über 4 Arten von Resilienz am Ende. Das ist die physische Resilienz, also wo lebe ich, will ich preppen, wie viel will ich preppen, was mache ich in der Hinsicht. Das ist die finanzielle Resilienz, also was mache ich in Bezug auf Bargeldhaltung. Übrigens nicht zu viel Bargeld halten, das kann auch ein Fehler sein. Wir hatten im Verwandtenkreis einen, der im Krieg war und hat eigentlich nicht viel Geld verdient, aber als er dann starb, fanden die Angehörigen sehr viel Bargeld in seiner Wohnung. Das ist nicht die Lösung, denn wir haben natürlich Inflation, also wer sich leisten kann, vielleicht 3 Monatsbedarfe Bargeld vorhalten, mehr würde ich nicht empfehlen, das würde ich in Edelmetalle packen, natürlich bar bezahlen, wo es geht, also die finanzielle Resilienz, dann Vermögensanlage ist eigentlich mein Kernthema, da vernünftig agieren. Dann kommt als nächstes die physische Resilienz. Bin 61, muss da was für tun, also Fitness, Gesundheit. Und letztlich auch die spirituelle und geistige Resilienz, dass wir also auch uns geistig und spirituell verankern. Das ist ein Komplex, denn mit diesem Bargeldabschaffung ist ja nicht nur, dass Bargeld verschwindet. Der Technostaat dringt auf uns ein. Wir haben Framing, wir haben Zensur in den Medien. Ich muss mit diesem ganzen Komplex umgehen und Bargeld ist quasi ein Gradmesser dieses ganzen Komplexes.
Mhm. Gibt es denn in der EU oder auch allgemein in Europa einzelne Länder, die da irgendwie ausscheren? Ich hatte, glaube ich, mal was gelesen in Österreich, dass man das irgendwie in die Verfassung schreiben wollte, die Nutzung von Bargeld, aber da ist, glaube ich, auch nichts draus geworden. Oder gibt es vielleicht solche Sonderstaaten wie Liechtenstein, Andorra oder andere, die da irgendwie so spezielle Lösungen anbieten oder wohin man auswandern sollte?
Also ich habe ja 2 Firmen in Liechtenstein, völlig legal, alles auch für Anleger. Aber die Schweiz und Liechtenstein sind ja eine Zoll- und Währungsunion. Also Liechtenstein hat sich dem Schweizer Franken angeschlossen, dem Schweizer Zollraum. Die Schweiz hat durch einen Volksentscheid jetzt beschlossen, Bargeld kommt in die Verfassung. Die Slowakei hat Bargeld in der Verfassung.
Slowakei.
Und Schweden, die nordischen Länder waren ja eine der Vorreiter in der Bargeldabschaffung. Also das erkläre ich mir so, dass die Schweden eben eine Vertrauensgesellschaft hatten und die haben dann auch gedacht, technisch toll, kleines Beispiel, das ABBA-Museum hat schon 2015 kein Bargeld mehr angenommen. Und Björn Ulvaeus hat gesagt, Bargeld ist nur was für Kriminelle. So, da muss man aber wissen, dass das damals der Hauptsponsor des ABBA-Museums die Firma Mastercard war. Dann weiß man auch, woher diese Aussage kommt. Ich liebe die Lieder von ABBA. Das sind wunderschöne Popsongs, aber so funktioniert Lobbyismus. Also selbst die Schweden sind zurückgerudert und haben gesagt, wir brauchen Bargeld für die flächendeckende Versorgung. Bargeld hat ja auch einen Resilienzcharakter. Also E-Pay und Krypto, all das braucht Elektronik, braucht unser Netz, braucht System. Bargeld ist, hat man so in der Tasche. Also das ist in Krisenfällen immer noch auch etwas, was Resilienz schafft. Also es gibt Gegenbewegungen. Man kann natürlich Petitionen sich anschließen. Wenn man schaut bei Bargeld-Petitionen, ich habe auch mal eine gemacht, 2016, als das erste, als die kleine Streitschrift rauskam, da waren Sarah Wagenknecht dabei und Klaus-Peter Wilsch und Frank Schäffler und Karl-Albrecht Schaffschneider, Peter Hane, Dirk Müller damals. Also es war eine bunte Palette von Leuten, die sich da, die mich unterstützt haben. Aber letztlich kämpfen wir natürlich gegen die Macht der, dieser vier Interessengruppen, Staaten, Big Tech, E-Pay und Banken. Und das ist eine mächtige Koalition.
Ja, aber es ist ja auch in Deutschland eigentlich abzusehen, wenn man ein bisschen optimistisch ist, dass sich so langsam ein politischer Wandel so ergibt, ne? Und dann könnte man ja auch so ein Thema wie zum Beispiel die Verankerung von Bargeld und Bargeldnutzung in der Verfassung in Deutschland übernehmen. Und dann dürfte das interessant werden, wie zum Beispiel so etwas mit irgendwelchen EU-Vorgaben und Gesetzen in Konfrontation gerät, ne?
Also die Partei, die keiner nennen darf, die wir aber doch nennen, das ist die AfD in Bayern, hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, Bargeld in der bayerischen Landesverfassung zu verankern. Ich weiß noch nicht, ob er schon im Parlament ist. Wahrscheinlich wird er dann auch durch das bestehende Parteienkartell abgelehnt. Aber es gibt auch in Deutschland schon erste Ansätze. Und ich finde das sehr richtig. Und ich meine, im Bundesbankgesetz steht, der Euro ist alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel. Und auch da gab es Norbert Hering, der Finanzjournalist, hat vor 10 Jahren, 11 Jahren schon Selbstversuch gemacht und wollte den Rundfunkbeitrag bar begleichen und hat vor mehreren Instanzen geklagt, hat letztlich verloren, hat gesagt, die Rundfunkhäuser sind nur dann verpflichtet, bar anzunehmen, wenn er kein Konto bekommt und sonst strukturell benachteiligt ist. Da aber Konten hat, müssen sie nicht sein Bargeld annehmen. So wird das Gesetz natürlich umgedreht, also man müsste es explizit reinschreiben. Mit einem Federstrich wäre das gegessen. Aber wenn die E-Pay-Anbieter, Mastercard und so weiter natürlich an jeder Transaktion verdienen, und da bin ich eben auch ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich mag meine Freiheit, ich mag meine Privatsphäre, ich mag meine Bürgerrechte, aber für mich ist Geld ein öffentliches Gut. Ein öffentliches Gut, das ohne Kosten zur Verfügung gestellt wird. Das ist meine Auffassung von Geld.
Ja. Es ist ja auch ein weiterer Schritt zu verzeichnen in den letzten Monaten, und zwar das, was Sie vorhin angesprochen haben, nämlich die Herkunft der Mittel und die Angabe darüber, wenn man jetzt zum Beispiel größere Summen eben mit sich herumträgt im Flugzeug oder wenn man irgendwie Gold kaufen will mit größeren Bargeldsummen, wo kommen denn diese Mittel her? Und dann muss man alle möglichen Nachweise führen. Ja. Und jetzt gibt es aber auch immer mehr den Schwenk hin zum Thema Verwendung der Mittel. Also absolut, dass die ersten Bankhäuser bei Bargeldabhebung wissen wollen, was mit dem Geld passiert. Ja.
Das ist völlig irre. Also ich komme jetzt langsam in meine Heimatregion, die Eifel. Da gibt es unter Umständen ein Internetloch. Das kann passieren für 30 Sekunden oder so, wenn wir dranbleiben, falls wir unterbrochen werden. Ich habe ja auf der hohen Ebene in Beruf 2019 schon ein paar 4000 Meter ein besseres Netz gehabt als in Deutschland. Aber gut. Also Herkunft der Mittel, Verwendung der Mittel. Ein sehr vermögender Mann, den ich kenne, will gerade ein Konto bei einer Bank in Monaco eröffnen. Die Mittel sind völlig legal erworben. Der Nachweis ist auch völlig klar. Und die wollen alles wissen. Auch noch von seiner Frau, von der Anlagestrategie, von Verwendung und so weiter. Das war ein zweistündiges Gespräch. Im Prinzip wollen sie nur aushorchen, um dann quasi die Verkaufsstrategie zu optimieren. Das ist ja fürchterlich. Also wir werden, und das sehe ich halt in der ganzen Gesellschaft, wir werden von freien Menschen zu Bittstellern erzogen. Und manchmal bei der nächsten Generation, bei meinen Kindern gelingt es mir hoffentlich, aber für die nächste Generation ist es dann normal, Bittsteller zu sein, was für uns undenkbar war. Wir sind jetzt nicht dasselbe Alter, aber ja, wir sind noch frei aufgewachsen, sie auch. Und wenn man nicht frei aufwächst, dann wird es sehr schwierig, überhaupt zu wissen, was Freiheit im ökonomischen Bereich bedeutet.
Ja, vor allem, wenn man das dann auch selber gar nicht mehr irgendwie kennt. Man kriegt irgendwie 5 Euro Taschengeld oder so zugesteckt und damit holt man sich irgendwie Bonbons, so wie wir früher, oder ein Eis und hat so den Wert dieses Austauschs und so weiter gesehen und gleichzeitig auch gemerkt, du, ich kann mit diesen 5 Euro eigentlich machen, was ich will. Und vor allem, diese Transaktion wird niemals irgendwo abgespeichert, außer natürlich irgendwie im Kassenbuch des Kiosks oder so wird das verbucht. Also hoffentlich. Aber ob ich jetzt mit meinem Geld nutze, mein Bargeld, um damit ein Pokerturnier zu spielen oder Medikamente in der Apotheke zu kaufen, das ist meine Freiheit. Und das geht ja komplett verloren, sobald es irgendwie einen elektronischen Datensatz gibt, der es abspeichert. Ja? Egal, ob das nun gehackt wird oder nicht, er existiert und das reicht ja schon.
Kleines Beispiel für Freiheit. Also in der 3. Klasse haben wir Zigaretten gezogen am Zigarettenautomaten. Damals gab es da noch keine Altersbeschränkung. Hat auch keiner mitgekriegt. Wir haben das Zeug dann versucht zu rauchen. Wir waren natürlich nicht, aber meine Mutter hat es mitgekriegt. Die hat eine sehr feine Nase. Und nach dem zweiten Mal haben wir es dann nicht mehr gemacht. Aber ja, auch diese Erfahrungen gehören dazu. Oder dass man beim Dorfkrämer Silvesterknaller gekauft hat und dann einen schwunghaften Handel mit Silvesterknallern. Also ich habe dann Warenterminhandel betrieben. Nach den Weihnachtsferien, wenn alle ausgebaut waren, hatte ich noch ein gutes Lager und dann haben die Mitschüler zum Teil das drei- oder vierfache dafür bezahlt. Das ist alles jetzt, sagen wir mal, ein bisschen experimentell, aber man muss auch die Gelegenheit zum Scheitern geben, um ein souveräner Mensch zu werden. Und nicht den Nanny State, der
So ist es. Und diese Erziehung oder Bittstellertum, das erinnert mich gerade auch zufällig an den Beitrag, den ich neulich gesehen habe von Herrn Tino Chrupalla, den kennen Sie ja auch sehr gut, der nämlich ja zum Fußball gehen wollte und so Tickets gekauft hatte für sich und seine Freunde. Und in dem Moment, wo er dann diese Tickets online registrieren musste mit seinem Namen, wurden sie dann auf einmal storniert vom Stadionbetreiber oder vom Unternehmen. Und das ist natürlich auch eine heftige Sache. Also so die politische Verfolgung oder auch mit die Sanktionierung, so wie von Leuten von Jack Boat oder anderen EU-Kritikern, ne, wo man sich dann auch überlegt, okay, das ist sozusagen in dem Moment, also die Situation, wo man komplett machtlos wäre, wenn man nicht irgendwie sich noch zusätzlich abgesichert hat durch Bargeld oder durch irgendwie Edelmetalle und andere Möglichkeiten. Ne?
Ja, die Sanktionierung ist ja auch drin im Gesetzentwurf für den digitalen Euro. Also Banken sind dann natürlich verpflichtet, Sanktionen zu überwachen und umzusetzen.
Ich glaube, jetzt ist das Internet weg.
Ja, vielleicht kommt es gleich wieder, ich hoffe. Ja, schauen wir mal. Ja. Hören Sie mich noch? Ich höre Sie. Hören Sie mich?
Jetzt wieder, ja.
Ja, ich hatte vorgewarnt, ich hoffe, die Zuschauer bleiben dran. Wir sind halt in Deutschland, Reportage aus dem Land. Es könnte noch mal eine kurze Stelle kommen. Also die Sanktionierung ist ja im Gesetz vorgesehen, die Sanktionierung von Personen. Und die Banken sind auch danach verpflichtet, das umzusetzen.
Ja. Und gibt es denn irgendwie auch Anzeichen in der EU und im EU-Parlament, dass dort irgendwie entsprechend Parteien irgendwie Anträge anbringen oder irgendwie auch eine Politik der Gegenwehr kommt? Oder die das ganze digitale Euro-System kritisch sieht, oder ziehen da mehr oder weniger alle mit?
Ich habe das EU-Parlament jetzt nicht so im Blick, aber wir sollten vielleicht mal den Thomas Fröhlich, den EU-Abgeordneten, drauf anspitzen, dass er da was einbringt. Warum denn nicht? Das ist eigentlich der Ort, das zu machen. Also wie gesagt, in Bayern ist es der Fall, in der Slowakei, in der Schweiz ist es der Fall, aber natürlich müsste man es eigentlich auch auf europäischer Ebene machen, denn die EZB ist ja der Motor des Ganzen. Und wenn ich jetzt an das Video von Christine Lagarde denke, wie gesagt hat, natürlich wollen wir das nur als ergänzende Rolle, Bargeld bleibt wichtig und so weiter, hat sie abgelesen, aber ihre Mimik sagte was anderes. Sie sagte, Bargeld ist vielleicht noch eine kleine Nebenrolle, aber wir wollen natürlich, dass ihr digital euch digitale Spuren hinterlasst, dass wir euch kontrollieren können. Und da entsteht ja auch im Moment die AMLA, die Anti-Money Laundering Authority in Frankfurt, also eine Behörde mit ressortübergreifenden Kompetenzen, die dann all diese Monitoring-Maßnahmen koordinieren kann. Da entsteht also eine Überwachungsarchitektur und vielleicht kommt dann noch das EU-Vermögensregister und dann ist zusammen mit dem digitalen Euro natürlich die Überwachung komplett. Dann wäre es eine dystopische Horrorvision. Da müssen wir schon aufpassen, dass es nicht so weit kommt. Bargeld bezahlen, politische Wachsamkeit. Wir können es ja nochmal überlegen, wie wir da in Brüssel nochmal das Thema einbringen über die Parlamentarier, die wir kennen.
Das stimmt. Und ich meine, ich glaube auch, wenn die Statistiken jährlich veröffentlichen und dann wieder sagen, oh, schauen Sie mal, die Bargeldnutzung hat wieder abgenommen und so, dann ist das natürlich für die wie so neue Munition in ihrer Argumentation. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, auch was Herr Otte gesagt hat, ne? Zum Beispiel, dass man, wenn man sein Gehalt überwiesen bekommen hat oder Geld bekommt, immer direkt einen Teil davon abheben in bar und in bar zahlen. Ja? Weil je mehr Leute das eben tun, vor allem natürlich in Deutschland, wo die Bargeldnutzung relativ hoch ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern, desto schwerer wird es für die einfach, das zu begründen, ne? Und dann eben notfalls bei diesem Thema wirklich auf die Straße gehen und so lange demonstrieren dagegen, bis es wieder zurückgenommen wird, ja, weil das dürfen wir denen auf keinen Fall durchgehen lassen, dass die irgendwann ankommen und sagen, wir senken jetzt diese Schritte noch weiter ab, ja.
Da gibt es aber auch eine interessante Anekdote. Als mein Buch rauskam, habe ich im Mai 2016 vor der Frankfurter Hauptwache eine Demo gemacht. Die hatte Thorsten Schulte organisiert. Und Joachim Stabatti, die Euro-Legende, der Kläger gegen den Euro, war auch dabei. Professor Stabatti, auch einer der Gründer der AfD. Und nachher interviewte mich das ZDF. Und ich wurde damals laufend von ZDF, ARD, SWR, HR, WDR und so weiter interviewt, Deutschlandfunk. Und aber irgendwas war komisch. Und ich habe den sehr zurückhaltend geantwortet und eigentlich ganz schmallippig geantwortet, weil irgendwas kam mir komisch vor. Er hatte ein ZDF-Mikro und alles. Mhm. Naja, und am Abend wusste ich, warum. Das war die Heute-Show. Also damals schon, vor 10 Jahren, hat dieses Staatsmedium versucht, unsere kleine Demo mit 400, 500 Leuten durch den Kakao zu ziehen. Da kann man sehen, wie da schon die Meinungsbildung gesteuert wird, das Framing gemacht wird. Das ist brutal, ja.
Das ist schon Wahnsinn. Ja, und heute wird bei der Preisverleihung für Merkel und Zelensky im EU-Parlament Teile der Abgeordneten, die nämlich aus Protest nicht anwesend waren, ersetzt durch Mitarbeiter des Parlaments, damit es in der Tagesschau abends schön aussieht, dass der Saal schön gefüllt ist. Also das sind wirklich Zustände mittlerweile, wo man sich an den Kopf fasst. Aber ich finde es toll, dass Sie das Buch jetzt nochmal komplett neu geschrieben haben, weil das ist wirklich auch für mich ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen hier nochmal für alle Zuschauer der Hinweis, am 27. Mai kommt es online. Und ja, vielleicht trifft man Sie ja irgendwann mal zu einer Signierstunde. Ja.
Auch offline. Es gibt auch eine Website www.rettet-unter-bargeld.de. Also es ist dann in den Läden am 27. Mai auch. Aber bei Amazon gibt es
genau. Okay. Als Hörbuch auch, oder?
Mal gucken, ob ich das im Moment nicht. Also mal schauen, ob das, Also Systemcrash gab es als Hörbuch. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee.
Okay, ich höre auch gerne Hörbücher, aber natürlich auch hier, ne, physisches Buch ist auch verfügbar. Dann vielen Dank auf jeden Fall für das kurzweilige Interview und ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg natürlich, dass es ein ordentlicher Bestseller wird und dass natürlich dadurch auch wieder noch mehr Menschen inspiriert werden, noch mehr Bargeld zu nutzen, ja.
Vielen Dank dafür, Herr Barkhorn. Hat mich gefreut und hoffentlich sehen wir uns mal wieder so.
Okay, tschüss.
Tschüss.